Ich bin ein Mensch, der auch diese kleinen Momente genießt. Einfach den blauen Himmel genießt, die tiefe Farbe des Meeres oder ein Gänseblümchen. Das machen eigentlich die schönen Momente aus. Begegnungen mit freundlichen Menschen. Ich bin immer wieder überrascht, wie freundlich die Menschen und hilfsbereit die Menschen sind. Das sind Momente, die man beim Segeln, bei langen Turns, beim Besuchen von fremden Ländern erlebt. Es ist faszinierend und das ist das, was das Segeln, das Fahrtensegeln ausmacht.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Wie wäre es denn damit, einen Lebenstraum, der bisher überhaupt keine Beachtung gefunden hat, endlich in die Tat umzusetzen? Dass es dafür nicht zu spät ist, hat Almut Keck gezeigt. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang schon gewünscht, auf einem Segelboot um die Welt zu reisen. Aber sie war immer so beschäftigt mit anderen Hobbys und allem Möglichen, dass es einfach nie dazu kam und sie tatsächlich noch nie ein Segelboot betreten hatte, bis sie dann in Rente ging. Dann kam es aber zu einer schicksalshaften Begegnung. Sie trifft Eddie, einen Schweizer, der auf einem eigenen Segelboot lebt. Mutig entscheidet sie sich dazu, alles auf eine Karte zu setzen. Und sie folgt diesem unbekannten Mann auf sein Segelboot, die Single Malt. Mittlerweile umreisen die beiden seit 28 Jahren die Welt und sind heute 83 und Eddie sogar 89 Jahre alt. In dieser Folge berichtet Almut von diesem Lebenstraum, von den Hochmomenten, die es dabei gab, aber auch von den schwierigeren Phasen, denn natürlich gab es auch die. Gerade am Anfang hat Eddie sie mit seiner eigenen Art ganz schön vor Herausforderungen gestellt. Aber die hat sie alle überstanden. Und natürlich ist so ein Lebenstraum auch eine hochemotionale Sache. Das bekommen wir hier mit, denn Almut hält ihre Emotionen nicht zurück, sondern lässt uns daran teilhaben. Über ihre Erlebnisse hat sie auch ein Buch geschrieben. Zeit für zeitlose Turns. Nomaden der Meere. Freut euch also auf eine inspirierende und ermutigende und sehr emotionale Folge mit Almut Keck.
Werbung.
Ihr habt es in den letzten Monaten bestimmt mitbekommen. Wir planen eine zweite Edition von unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, das 10 Geschichten über die Helden und die Heldinnen der Meere erzählt. In der zweiten Edition wollen wir uns dem Atlantik widmen. Diesem wilden, gewaltigen und beeindruckenden Ozean vor Europas Küsten. Wir tauchen ab zu charismatischen Meeresbewohnern, die vor unserer Küste leben, schauen aber auch an die blutigen Abgründe dieses Ozeans, zum Beispiel auf den Haifang, der vor Europas Küsten ein Riesenthema ist. Wir besuchen die einst dichteste Seepferdchenpopulation der Welt und ein Frauenkollektiv, was ein geschundenes Flussdelta retten möchte. Es geht um den wilden Westen auf hoher See und um die Frage, wie uns KI beim Meeresschutz helfen kann. Ein ganz zentrales Thema in dieser zweiten Edition sind Gemeinschaften, die sich für den Meeresschutz einsetzen. Und bei einer solchen Gemeinschaft möchte ich mich jetzt auch bedanken, nämlich bei euch. Durch eure fleißigen Vorbestellungen habt ihr diesen zweiten Band erst möglich gemacht und wir freuen uns darauf, euch 10 komplett neue Geschichten zu präsentieren. Natürlich könnt ihr dieses Buch weiterhin vorbestellen. Und wenn ihr das bis Anfang Oktober tut, könnt ihr auch noch diese Pakete buchen, in denen ihr uns mit einem etwas größeren Betrag unterstützt und eine Nennung im Buch bekommt. Wir sind jetzt ganz schön beschäftigt, aber versprechen euch, im November werdet ihr hoffentlich mit strahlenden Augen den zweiten Teil von Ein Leben für den Ozean in euren Händen halten.
Du weißt überhaupt gar nicht, was jetzt auf dich zukommt, oder? Also Helden der Meere wirst du wahrscheinlich noch nie gehört haben.
Das habe ich noch nie gehört und diese Sendung auch nie gesehen oder ich weiß gar nicht, was das ist. Ich warte einfach ab, lass mich überraschen.
Und wieso bist du dann trotzdem das finde ich erstaunlich, dass du dich auf ein Format einlässt, wo du überhaupt gar nicht weißt, was dich erwartet.
Ja, irgendeine gute Bekannte hatte uns mal etwas davon erzählt, von Helden der Meere. Da haben wir sofort Einspruch erhoben. Wir sind doch keine Helden, wir sind normale Menschen. Nein, nein, aber sie würde jemanden kennen und dem könnte sie uns empfehlen. Besonders, weil ich ja auch ein Buch geschrieben hatte, meinte sie, da stehen so viele interessante Erlebnisse drin, das könnte diesen Chris sicher interessieren. Deswegen hat sie mich wohl weiterempfohlen und jetzt sitze ich da. Du hast mich eingeladen.
Ja, ich bin total baff, dass du diese Einladung dann angenommen hast, obwohl du Podcasts und vor allem Helden der Meere noch nie gehört hast. Und dann natürlich auch vielen lieben Dank an die Bekannte, dass sie diese Empfehlung ausgesprochen hat. Und ich freue mich jetzt sehr, dich hier willkommen zu heißen. Herzlich willkommen bei Helden der Meere.
Ja, danke schön. Und auch danke für die Einladung. Und ich begrüße auch ganz herzlich die Zuhörer.
Oh, ich glaube, du bist die allererste Person, die das jemals gemacht hat. Ja. Ich glaube, ich selbst habe euch noch nicht begrüßt. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Also, deine Geschichte hat eine ganz große Besonderheit, die mich total fasziniert hat und weshalb ich gedacht habe, oh ja, diese Person hat recht. Wir müssen miteinander reden. Oder ich würde sehr gerne mit dir reden. Du segelst seit 1998 um die Welt, lebst größtenteils auf einem Segelschiff. Das Besondere ist, 1998 bist du in Rente gegangen.
Ich bin früher in den Ruhestand gegangen.
Ja.
Und zwar habe ich bei Telekom gearbeitet. Mhm. Auch bei Telekom ist das Computerzeitalter eingetreten. Und es waren 50% des Personals zu viel. Mhm. Und die, die zu viel waren, hauptsächlich die Älteren, und ich gehörte dazu, wurden angeschrieben, ob sie nicht in Ruhestand gehen wollten.
Wie alt warst du da?
Da war ich knapp 52.
Okay. Mhm.
Und da war ich entsetzt, ich doch noch nicht in Ruhestand. Ich liebte meine Arbeit, das fand ich schön. Aber gleichzeitig plagte mich eine sehr schmerzhafte Krankheit. Ich hatte frozen shoulders, steife Schultern. Mhm. Jede Bewegung schmerzte wahnsinnig. Und selbst der Sportarzt Werder sagte zu mir, er könnte mir nicht helfen, er könnte mir nur Cortison spritzen. Cortison, da klingelten die Alarmglocken. Nein, das wollte ich nicht. Aber die Schmerzen waren dann so groß, ich bin in den Ruhestand gegangen. Da war ich dann wirklich 52 Jahre alt. Mhm. Und das zähle ich als Glück. Ich hatte zwar große Angst, in ein schwarzes Loch zu fallen, wie mir das prophezeit wurde. Plötzlich keine Pflichten mehr und dann sitzt du zu Hause, drehst Däumchen. Aber ich hatte ja Hobbys, unendlich viele. Und ich geriet unter Freizeitstress, wenn man sowas versteht.
Du hattest da schon dein Leben lang so eine Sehnsucht.
Ja, die habe ich begraben. Und zwar, mein Vater hatte mir gesagt, als ich ihm sagte, ich wollte zur See fahren, hat er mir gesagt, mit deiner Ausbildung, und ich hatte Mittelschule, kannst du nur Stewardess werden. Und die Stewardessen, die müssen all das, was die Leute, wenn sie seekrank werden, von sich geben, musst du wegputzen. Das konnte ich nicht, wollte ich nicht, also habe ich meinen Traum begraben. Der war also wirklich ganz tief weg, kam erst wieder auf, als ich Eddie traf.
Oh, wo hast du Eddie getroffen? Wie hast du Eddie getroffen?
Ich war also in meinem Freizeitstress sehr beschäftigt, keine Zeit, ja. Da kam mir aber der Gedanke, ich wollte doch die Welt sehen, ich wollte die Welt erobern, ich wollte sehen, rumreisen. Und nun sitze ich hier und ja, habe lauter Termine. Dann dachte ich, fängst einfach mal an, die Hauptstädte Europas zu besuchen. Und ich holte mir Prospekte und das, ja, Bern hat mir gefallen. Das war so gar keine große Stadt, die sah so klein und gemütlich aus. Bin im Nachtzug hingefahren, um Hotelkosten zu sparen. Da kam ich dort an, es war trüb, früher Morgen. Und was machst du da? Ich habe einen Koffer aufgegeben, bin durch die Stadt gewandelt. Es war so kalt und ungemütlich. Habe ich ein Restaurant gesucht und sah ein ganz kleines, volles. Meine Mutter hatte mir mal geraten, wenn du alleine verreist, willst du ja mal mit jemandem sprechen. Dann suchst du ein volles Restaurant aus und du musst ja zwangsläufig zu jemandem an den Tisch dich setzen. Ja, so war das. Ich setzte mich. Ein einziger Stuhl war frei. Und der Herr, der da saß, den fragte ich, ist der Stuhl noch frei? Ja, kurze Antwort. Ich setzte mich, bestellte einen Kaffee. Natürlich kamen wir ins Gespräch. Und dieser Herr entpuppte sich als Segler. Er sei ja nur selten in Bern, in seiner Heimatstadt, aber er würde die meiste Zeit auf einem Segelboot leben. Auf einem Segelboot habe ich solche Ohren gekriegt. Oh, da erwachte mein Traum so wieder. Und dann erzählte er weiter, ja, seine Frau sei vor einigen Jahren gestorben. Alleinsein ist öd, zitierte er Schuberts Lied. Oh, Alleinsein ist öd. Jetzt wage ich einen Vorstoß. Ja, ich sei wohl interessiert am Segeln, habe ich so gesagt. Und als hätte ich einen Schalter betätigt, schilderte Eddie plötzlich, wir waren per Du, unter Segler, duzt man sicher, schilderte er plötzlich in den schwärzesten Farben, wie schwer das Leben auf einem Segelboot sei, voller Pflichten, voller Unannehmlichkeiten und Arbeit und ja, sei nicht lustig. Naja, aber wir haben uns weiter unterhalten. Er fragte mich nach meinen Vorlieben, ob ich Fleisch esse, ob ich rauche, ob ich Fisch esse. Und ja, das war wohl alles zu seiner Zufriedenheit. Dann meinte er, er würde auf den Markt gehen, um einzukaufen. Ich könnte ihn ja begleiten. Tja, ich hatte ja sowieso nichts vor, habe ich ihn begleitet. Das zeigte er mir etwas von Bern, ein paar Brunnen und das Einsteinhaus. Nächsten Tag verabredeten wir uns wieder, gingen an der Aare spazieren. Und da stellte sich schon heraus, dass wir uns nicht unsympathisch waren. Ja, er war eigentlich in Ordnung, würde ich sagen. Wir haben Adressen ausgetauscht. 3-4 Tage später flog Eddie schon in die Türkei, wo sein Boot, die Single Malt, lag. Ja, und dann brachte er mich zum Zug, wieder zum Nachtzug. Und ich fuhr nach Hause.
Also hattet ihr da schon vereinbart, dass du nachkommen würdest? Oder war es noch völlig offen, ob du ihn mal begleiten kannst auf seinem Boot?
Ja, das hatten wir schon verabredet. Wir hatten ja Adressen ausgetauscht. Und Eddie hatte zu mir gesagt, da kommst du am besten so bald wie möglich, dass du schon die Arbeiten siehst, die an Bord nötig sind. Ja, was wusste ich von Arbeiten an Bord? Also ich dachte nur an Segler, die im Cockpit sitzen und ihren Sundowner nehmen. Das gefiel mir. Ich fuhr also wieder nach Hause und erzählte nur meinen engsten Freunden, ich hätte da einen Segler getroffen und dem würde ich aufs Boot folgen und es würde vielleicht ein bisschen länger dauern, ehe ich mal wieder nach Hause käme. Und einer davon sagte, du kannst doch deine alte Mutter nicht alleine lassen. Und dein Bruder ist behindert. Wenn dem mal was passiert, bist du nicht da. Dem passiert übrigens immer etwas. Der hatte immer zerschundene Knie und aufgeschlagene Nase oder immer war etwas. Und ich konnte nie helfen. Aber das hatte mich beeindruckt. Ich wollte doch keine schlechte Tochter sein. Sofort rief ich Eddie an und sagte ab, ich würde nicht kommen. Als ich den Hörer auflegte, wusste ich, das war falsch. Nun warte ich seit Jahrzehnten auf so eine Gelegenheit. Nun kommt die und ich sage ab. Aber ich kann ja nicht wie so ein Wendehals Hü und Hot sagen. Habe ich meine Mutter besucht und habe ihr das erzählt, ich hätte einen Segler getroffen. Und die überlegte eine Weile und sagte dann, du hör mal, erinnerst du dich, vor 10 Jahren sind wir an der Weser spazieren gegangen und da hast du auf so ein paar kleine Segelboote gewiesen und hast mir prophezeit und eines Tages segel ich mit so einem Boot um die Welt. Du musst gehen. Jetzt bin ich ganz gerührt. So eine tolle Mutter muss man mal haben. Sie hatte mir also freigegeben. Also, Eddie konnte ich ja nicht schon wieder anrufen. Ich habe die Reisebüros abgeklappert und fand endlich ein türkisches Reisebüro mit einem Preis, den ich bezahlen konnte, und habe ein One-Way-Ticket nach Izmir gebucht. Dann gab ich ein Telegramm auf, das gab's damals ja noch. Abenteuerlust überwiegt, ankomme 23.55 Uhr an dem und dem Tag. Also es war 5 Minuten vor Mitternacht. Eddie rief mich auch prompt an und kein Wort der Freude oder des Gefallens, ganz sachlich. Ja, er würde mich in Izmir vom Flughafen abholen. Na, prima. Ich hatte mir gar keine weiteren Gedanken gemacht, wie ich weiterkomme. Er holte mich auch ab. Er war am Flughafen, ich kam an und begrüßte mich. Wo kommst du denn her? Ich warte hier seit 2 Stunden in der Kälte und ich muss den Taxifahrer bezahlen. Ich bin mit Taxi gekommen. Ich habe mich entsetzt umgedreht und geschaut, wo geht ein Flugzeug zurück?
Weil er so ungehobelt war.
Er war so ungehobelt, ja, so kurz angebunden, anstatt zu sagen,
schön dass du da bist.
Ja. Ja. Also, aber der Flughafen war inzwischen dunkel, kein Flieger mehr, kein Licht. Ich war ihm ausgeliefert. Naja, der Grund für die Verspätung war die Zeitumstellung. Zudem hatte das Flugzeug offenbar 1 Stunde Verspätung, von dem ich alles natürlich gar nichts mitbekommen habe.
Eine Sache ist mir beim Lesen deines Buches sehr aufgefallen. Da war es nämlich so, dass du es am Anfang da echt nicht leicht hattest, mit seiner Art irgendwie klarzukommen, und er sehr oft sehr kurz angebunden war, dich vielleicht auch so ein bisschen gemein, würde man es fast empfinden, behandelt hat. Und das war ja scheinbar auch nicht so weit hergeholt, denn später hast du geschrieben, dass selbst seine Freunde dich gefragt haben, wie hältst du es denn mit dem bösen Edi aus?
Ja.
Und dann glaube ich, dass es am Anfang ja nicht gerade leicht für dich war.
Ja, ich glaube, ich war auch ein bisschen naiv, das zu tun. Aber ich hatte bei Eddie einfach ein gutes Gefühl, sagen wir, kein schlechtes Gefühl. Es war neutral. Er hatte keine unangenehmen Annäherungsversuche gemacht. Er war sachlich, strikt, korrekt. Das konnte ich voll akzeptieren. Auch in der ersten Zeit war Eddie so sachlich, strikt, korrekt. Er war nie hinterlistig, unehrlich. Er sagte ehrlich, was Sache war. Und das konnte ich voll akzeptieren. Deswegen kamen mir auch nie Zweifel, ob ich das richtig gemacht hätte. Ich war da. Für mich war alles in Ordnung. Und so eine Herzlichkeit war ich ja sowieso nicht gewohnt von meinem Vater, der ja auch strikt und korrekt war und mich nie auf den Schoß genommen hat. Das kannte ich gar nicht. Also deswegen fühlte ich mich wohl.
Das ist mir in der Geschichte schon auch sehr aufgefallen, dass das am Anfang kein leichter Start zumindest miteinander war. Wie man am Flughafen schon gemerkt hat, man hätte auch sagen können, wie schön, dass du da bist. Stattdessen gibt's erstmal eins auf die Ohren. Mensch, wo kommst du denn her? Was bist denn hier so spät? Und genauso ging das dann ja auch weiter. Viel Kritik, viel wenig Schmeicheleien, sagen wir es mal so. Und ich habe mich gefragt, wie ging es dir denn dann da? Das alte Leben mehr oder weniger hinter dir gelassen, in ein neues Leben rein, und auf einmal ist es zumindest nicht leicht miteinander.
Ja, es war nicht leicht. Vor allen Dingen, die Kritik hat Eddie nicht etwa diplomatisch verpackt, sondern zack, zack, hat es ziemlich klar mir vor den Kopf gestoßen. Aber ich habe meiner besten Freundin geschrieben, es ist wirklich nicht lustig an Bord, gefällt mir nicht, aber ich warte ab, will erst mal gesegelt sein, ehe ich mich entscheide. Und so kam es auch. Ich habe durchgehalten. Auch Eddies Besonderheiten mit dem Kochen, mit dem Essen, war alles auch nicht so einfach. Als wir dann lossegelten schließlich, war für mich die Welt wieder in Ordnung. Obwohl, ja, natürlich auch als erstes Kritik kam. Er hatte mir genau beschrieben, beim Lossegeln, ich musste die Fender wegpacken und Leinen versorgen und Babilis machen und wegpacken. Und dann sollte ich steuern. Und er hat mir einen Kurs gesagt, den ich steuern sollte. Kompass vor mir und den Kurs. Und es war eine leichte Dünung, sagen wir, geschätzt 1 Meter hoch, vielleicht die Welle 10 Meter lang. Also es war wirklich eine leichte Bewegung. Und ich kurbelte wie verrückt. Ich dachte, ich musste ganz genau wie auf der Straße den Kurs halten. Nach einer Weile sagte Eddie, ich habe nicht gesagt, du sollst deine Unterschrift aufs Meer schreiben. Da war ich beleidigt.
Ja, das verstehe ich.
Aber ich konnte nicht aussteigen.
Und gab es für dich so einen Moment, war das das erste Segeln, wo du dann für dich entschlossen hast, ja, ich bin hier genau richtig, ich werde weitermachen und wo dieses Lebensgefühl eintritt von erstmal aufgeregt, wie wird das und ach du je, jetzt ist es hier gar nicht so freundlich und nett und wie ich das mir vielleicht gewünscht hätte, zu jetzt kann ich mich entspannen, das ist mein Ort, das ist mein Leben, hier gehöre ich hin.
Der erste Gedanke ist ja immer der richtige, sagt man. Also dieser Gedanke, wie du ihn beschreibst, der kam mir erst weit nach Panama. Da waren wir schon im Pazifik.
Um die halbe Welt gesegelt. Ja.
Hatten wunderschönstes Segeln. Ja, ich schaute ins Meer, in den Himmel und schrieb den Brief an meine Mutter.
Oh, den habe ich sogar mir markiert in deinem Buch. Magst du uns den vorlesen?
Nein, das kann ich nicht.
Weil? Zu emotional?
Ja.
Okay.
Das kann ich nicht, aber ja.
Kein Problem. Wäre es für dich okay, wenn ich den im Nachhinein einlese und an dieser Stelle einfach reinbringe, dass die Leute sich das anhören können?
Ja.
Liebe Mutti, hier und jetzt, in diesem Moment, bin ich in meinem Traum angekommen. Wir segeln unter blauem Himmel, mit geblähten Segeln gemütlich dahin und leben mit unseren Pflichten routinemäßig in den Tag hinein. Ich bin auf Wache, bei der mir warmer Wind durch die Haare streicht und mich die Sonne wärmt. Selbst die Wellen sind langgezogen und schaukeln uns fast liebevoll wie eine Wiege. Genau so habe ich mir das Segeln in meinem Traum vorgestellt. Eigentlich ist es sogar noch 1000-mal schöner als in meinem Traum. Denn jetzt fühle und erlebe ich das, was sich vorher nur in meinem Kopf abgespielt hat. Schaue ich in Richtung Sonne, erscheint das Meer glitzernd wie Millionen funkelnder Sterne. Drehe ich ihr den Rücken zu, öffnet sich mir im tiefen Ozean ein unergründliches Blaugrün. Ein Farbton, der mich in der Seele berührt. So ganz nebenbei fühle ich die Gewissheit, die Unbilden des Meeres mit Edi bis jetzt gemeistert zu haben, was meine Zufriedenheit vertieft. Hier möchte ich dir, liebe Mutti, meinen tiefen Dank aussprechen. Mit Worten, die meine Freude und die mich erfüllende Zufriedenheit nur schwach wiedergeben. Es wäre vermessen, wenn ich das Wort selig benutzen würde. Doch das kommt meinem Gefühl im Moment am nächsten. Ich bin mir sicher, dass du mich lieber in deiner Nähe wüsstest als in unerreichbarer Weite. Doch als Mutter spürtest du meinen Drang, aufs Meer zu gehen, zeigtest deine Größe und gabst mich frei von gefühlsmäßigen Bindungen, indem du sagtest, du musst gehen. Danke.
Ja, da war der Punkt, der Moment, wo ich dort war, wo ich hin wollte. So lange hat das gedauert. Also ich hatte viele Momente zwischendurch natürlich auch.
Ja, ich würde dir ein Tempo anbieten, aber die liegen da schon bereit.
Danke. Ich bin ein Mensch, der auch diese kleinen Momente genießt. Der da einfach den blauen Himmel genießt, die tiefe Farbe des Meeres oder ein Sonnenblümchen oder ein Gänseblümchen. Das machen eigentlich die schönen Momente aus. Begegnungen mit freundlichen Menschen. Ich bin immer wieder überrascht, wie freundlich die Menschen und hilfsbereit die Menschen sind. Das sind Momente, die man beim Segeln, bei langen Turns, beim Besuchen von fremden Ländern erlebt. Besonders, weil wir, wenn wir irgendwo ankommen, immer wieder frisches Gemüse, frische Früchte einkaufen müssen, kommen wir mit der lokalen Bevölkerung zusammen und haben immer wieder schöne Erlebnisse. Man erklärt uns, wie diese fremden Gemüsesorten gekocht oder gegart werden, was man damit macht. Es ist faszinierend und das ist das, was das Segeln, das Fahrtensegeln ausmacht.
Das heißt, du hast im Segeln dann diese wunderschönen Momente gefunden, diese, wo du viele Kleinigkeiten entdecken konntest. Und dieser Lebenstraum, den du hattest, zur See zu fahren, ist auf einmal Realität geworden. Nun war es ja aber so, dass Edi dich ja nicht zu Unrecht vorgewarnt hat. Das Segeln, das ist nicht nur Spaß, sondern das ist mit ganz vielen Verpflichtungen verbunden. Und zum Segelalltag gehört eben auch, dass mal was schief geht, auch mal herausfordernde Situationen. Und natürlich, ich glaube, wir alle denken bei großen Segelreisen daran, es wird Stürme geben. Heftige Stürme, möglicherweise, wenn man über Jahre unterwegs ist. War das auch eine Sorge, die du damals mit dir getragen hast, wie das wohl wird?
Nein, also da war ich wirklich naiv, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Tut mir leid, ich komme mir ein bisschen dumm vor dabei. Aber nein, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Außerdem hat Eddie mir jede Situation so genau und gut erklärt, dass ich gar keine Angst hatte, etwas falsch zu machen. Im Gegenteil, ich habe mich voll eingesetzt und wollte es oft besser machen, wobei das besser meistens falsch war. Dann hing der Schiffssegen schief und am Abend saßen wir dann zusammen und dann habe ich erklären müssen, warum das schiefgelaufen ist. Ich wollte das doch besser machen und dies oder jenes habe ich mir dabei gedacht. Naja, und dann schmunzelte er und der Schiffsfrieden war wieder gerade gehängt.
Also das heißt, du bist so ein bisschen naiv da reingegangen und hast unterschätzt, welche Herausforderungen dort auf dich warten würden. Gab es erste Momente oder Momente, an die du dich jetzt erinnerst, in denen dir das klar wurde? Ach du je, da war ich naiv, mit sowas hätte ich überhaupt nicht gerechnet und darauf bin ich jetzt auch nicht vorbereitet. Was hier gerade passiert, ist heftig.
Der Gedanke kam mir nie. Du hast das Buch gelesen, Da habe ich die Atlantiküberquerung beschrieben, die ja wirklich nicht einfach war. Ein Thema, über das ich auch nicht sprechen kann. Das so ungemütlich war.
Also das hat dich richtig traumatisiert, diese Überfahrt scheinbar. Das,
ja.
Ja, okay.
Du kannst das ja alles rausschneiden.
Ich kann das rausschneiden, aber ich finde, das ist schön, dass man hier durch deine Emotionen, glaube ich, sehr ehrlich mitbekommt, wie gewisse Situationen für dich waren. Deswegen, vielen Dank.
Wir kamen also heil in Antigua an, haben dort geankert. Die Einfahrt war auch noch haarsträubend, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Wir hatten so viele Aufgaben. Als erstes musste man einklarieren, Zoll, Immigration, Gesundheit und Polizei, weiß nicht was alles, zu erledigen. Wir hatten Pflichten zu erledigen. Die Wäsche war einzusammeln, an Bord einzusammeln und wegzubringen. Wir mussten wieder frische Lebensmittel einkaufen und es waren Reparaturen zu erledigen. Geräte waren kaputt gegangen, die Windsteuerung war gebrochen und ich weiß nicht, was alles passiert war. Wir hatten so viel zu tun. Computer war unter Wasser, Seewasser war draufgeschwappt. Sodass wir derart beschäftigt waren, dass wir nicht einmal darüber gesprochen hatten, was wir auf der Überfahrt erlebt hatten. Darüber war ich sehr, sehr froh, weil ich das gar nicht in Worte fassen konnte. Ich fange ja jetzt noch an zu weinen. Aber der Gedanke aufzugeben, einfach zurückzufliegen, der kam mir nie. Nein, ich war da, ich gehörte dahin, ich machte mit und war beschäftigt und es ging weiter. Einfach weiter. So manche Frau hätte aufgegeben.
Und so mancher
Nein,
Mann.
Ich, und so mancher Mann auch, ja. Aber Eddie war ja früher zur See gefahren als Offizier der englischen Handelsmarine. Und der wusste in jeder Situation, was zu tun war und gab Kommandos. Und Eddie ist der Kapitän. Und wenn er was sagte in so kritischen Momenten, dann tat ich, was er gesagt hatte. Er musste ja brüllen bei dem Wetter, bei dem Lärm, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da muss man brüllen, um überhaupt gehört zu werden. Und das war gut. Ich hatte gar keine Zeit, Angst zu haben. Ich musste handeln. Also war was passiert. Handeln, tun. Puh, und ja, da sind wir angekommen.
Boah, das ist ja ein Leben im großen Abenteuer mit himmelhoch jauchzend, aber teilweise auch, ja, wenn man dich hier erlebt. Und ich meine, das Ganze ist jetzt 27 Jahre her, glaube ich. Und es geht dir immer noch so nahe, kann man sich nur vorstellen, wie intensiv auch dieser Tiefpunkt dann gewesen sein muss. Und großen Respekt, dass du dann da dabei geblieben bist. Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind. Also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere. Und eine Sache wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen zu Ende bringen. Ich habe am Anfang sehr nachgebohrt und sehr genau nachgefragt, wie schwierig das mit Eddie war. Du hast jetzt ja auch gerade schon auch durchaus die positiven Seiten von ihm hervorgehoben, dass er immer genau wusste, was zu tun ist und ja. Und da wirklich dir auch ganz, ganz viel Sicherheit geben wollte. Du hast eine schöne Zeile oder ein paar schöne Zeilen in deinem Buch geschrieben, wie das mit euch beiden sich dann so entwickelt hat. Hättest du Lust, das vorzulesen? Ich finde es immer schön, wenn man so einen kleinen Einblick in das Buch bekommt. Passt dir das?
Ich weiß nicht, welche Passage du meinst.
Ich würde sie dir einmal aufschlagen. Und
ja, dann
vielleicht.
Also die Zeile kann ich sicher vorlesen.
Ja.
Oder was auch immer das ist. Viele Jahre später wurden wir gefragt, wann wir uns denn nach unseren anfänglichen Schwierigkeiten endlich ineinander verliebt hätten. Gab es nicht ein plötzliches Erkennen der großen Liebe und ein Dahinschmelzen mit inniger Umarmung? Nein, das gab es nicht. Eddie war froh, Gesellschaft zu haben. Ich war froh, meinen Lebenstraum, das Segeln, zu verwirklichen und hatte damit zu tun, mich an das enge Bordleben zu gewöhnen. Eddie näher kennenzulernen und Vertrauen zu ihm zu gewinnen. Es dauerte einige Zeit, bis ich spürte, dass ich volles Vertrauen zu ihm haben und mich voll auf ihn verlassen konnte. Ich war tatsächlich sein Mittelpunkt, neben der Single Malt natürlich. Erst mit der Zeit erkannte ich, was für einen großartigen Kameraden ich an meiner Seite hatte und welch breites Wissen in ihm steckte. Immer wieder wunderte es mich, dass er nicht an erster Stelle stehen wollte, sondern mich vorschickte, um auszukundschaften, nachzufragen, ein- und auszuklarieren. Ein ehemaliger Generalstabsoffizier eben. Aber die Aufgaben eines solchen Offiziers, wie zum Beispiel das Delegieren, kannte ich nicht, nicht einmal diese Bezeichnung. Daher verstand ich das nicht gleich. Auch besprach er alles mit mir. Wohin segeln wir? Welche Orte und Länder laufen wir als nächstes an? welche von den nächsten Buchten würdest du am liebsten besuchen? Und er erklärte, welche davon er empfehlen würde und warum sie sicherer seien. Er sah und sieht mich offensichtlich als gleichberechtigten Partner und mir geht es mit ihm ebenso. Wir waren irgendwann zusammengewachsen wie ein Team, zufrieden mit der Gesellschaft des anderen und eines Tages fanden wir uns einfach auch als Paar.
Vielen Dank. Und dieser letzte Satz, und ich weiß, du hast diesen Absatz ja irgendwie geschrieben, weil dich da schon so viele Leute nachgefragt haben, aber ich kann es noch nicht verstehen. Eines Tages fanden wir uns einfach auch als Paar. Irgendwie, so ist das in meinem Leben nie gewesen. Da war es irgendwie, gab es dann schon irgendwie diesen Moment, wo man denkt, ach, irgendwie habe ich jetzt auf einmal doch ein Gefühl in mir entdeckt, was vorher nicht da war, was kribbelig ist, wo ich vielleicht irgendwie verliebt bin, verknallt. Und man irgendwie so auf einmal merkt, Moment mal, was ist denn das hier zwischen uns? Ist das gerade einfach, sind wir einfach nur eine Crew, die quasi schicksalhaft zusammengeworfen wurde, aber an sich gar nicht mehr ist als das, nämlich eine Zweckgemeinschaft, wir wollen zusammen segeln oder mittlerweile seid ihr verheiratet, wenn ich das richtig sehe?
Ja, ja.
Da muss es doch einen Moment gegeben haben, denke ich mir. Du kannst mich gerne korrigieren. Da muss es doch irgendwie Momente gegeben haben, in denen du dir plötzlich gedacht hast, oder nicht? Es ist sehr persönlich, ich will dich da jetzt, aber ich fand es so spannend.
Ich weiß es gar nicht mehr. Es kam so sang- und klanglos.
Gab es dann ein Gespräch, wo man irgendwann gesagt hat, ach, sind wir eigentlich ein Paar? Ja. Irgendwann muss das ja jemand mal zum ersten Mal gesagt haben. Und die andere Person muss sich gedacht haben, huch, ach so.
Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich weiß es nicht genau. Und wenn, würde ich auch nicht gerne drüber sprechen, weil das sehr intim wäre.
Ja, das verstehe ich total. Das verstehe ich total. Mittlerweile seid ihr verheiratet.
Ja, wir haben 22 geheiratet. 2022, das heißt vor 4 Jahren. Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Wir flittern immer noch.
Ach, wie kam es dazu?
Ja, das war ein ernsteres Thema. Und zwar, Eddie machte sich schon seit langem Gedanken, falls er mal stirbt, was dann mit mir passiert. Ich aus Deutschland habe natürlich eine viel kleinere Pension, als man in der Schweiz haben würde. Und da machte er sich Sorgen, weil er gerne wüsste, dass ich, wenn er nicht mehr ist, in der Schweiz weiterleben könnte. Und da hat Eddie erkannt, wir müssen heiraten. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Bremen. Als ich wieder zurückkam in die Schweiz, sagte er, wir müssen heiraten.
Das war sein Antrag.
Das war der Antrag. Er hat mich nicht etwa gefragt, ob ich heiraten möchte.
Er hat dich informiert.
Ja, nur informiert. Ich kannte inzwischen die Gründe, das hatte er mir ausführlich erklärt und war natürlich damit einverstanden. Und als es dann, ja, wir heirateten dann ziemlich kurzfristig, boah, schlicht und ergreifend.
Darf ich ganz unverblümt fragen, wie alt wart ihr bei eurer Hochzeit?
Das war 22, da waren wir 24 Jahre unterwegs und ich war 43 geboren, 79.
79, und Edi?
Der ist 7 Jahre älter, also 86. 86,
79 und 86.
Ja.
Das ist schon auch eine besondere Hochzeit.
Ja.
Das heißt, mittlerweile, wenn ich das so nachrechne, seid ihr 83 und 90 Jahre alt.
Ja, ich werde 83 und Eddie wird im September 90 Jahre alt, ja.
Und ihr lebt immer noch auf dem Segelboot?
Ja. Ja, und wir segeln auch noch. Wir waren Ende letzten Jahres, sind wir nach Marokko, Agadir gesegelt, von Lanzarote nach Agadir. Waren dort über 3 Monate und sind Anfang Februar kamen wir zurück von Agadir gesegelt nach Arrecife auf Lanzarote.
Wahnsinn. Das ist ja äußerst ungewöhnlich, dass ihr überhaupt in der Lage seid, das zu machen. Das, also, ich hätte gar nicht gewusst, wie das klappen kann. Und also ich eier hier ein bisschen rum, weil ich Angst habe, in Fettnäpfchen zu treten. Aber das ist nun mal ein Thema, was mich bei euch total begeistert. Andere Leute sagen, ach nein, ich gehe ja bald in Rente, ich mache jetzt ruhige Sachen und keine Riesenabenteuer mehr. Da hat das bei dir erst angefangen und es scheint nicht so zu sein, als ob das jetzt irgendwann aufhören sollte.
Ja, richtig. Wir können uns ein Ende nicht vorstellen. Natürlich, wenn wir Segel setzen, suchen wir uns jetzt ruhigeres Wetter aus. Unsere Routen nicht, sind nur kurz, einige Tage lang.
Aber ihr seid einige Tage ununterbrochen unterwegs.
Auf dem Meer, ja. Also unsere längste, wenn ich mich recht erinnere, war von St. Helena zu den Azoren. Da waren wir 40 Tage auf dem Meer. So lange kann man keine sichere Wetterprognose haben. Da muss man durch, wenn man so weit ist. Solche langen Touren unternehmen wir nicht mehr. Sondern wenn wir 2-3 Tage, höchstens eine Woche unterwegs sind, kann man sich relativ auf die Wettervorhersage verlassen. Außerdem segeln wir nicht zu einer Zeit, zu der es Stürme gibt, sondern es gibt ja Frühlingsstürme und Herbststürme. Wir suchen uns die Zeit aus, wo diese Stürme normalerweise nicht vorkommen.
Ihr habt in Neuseeland einen Leitspruch aufgeschnappt, den ihr seitdem mit euch rumtragt. Das steht zumindest so im Buch. Age is a matter of mind. If you don't mind, it doesn't matter.
So ist es.
Das ist ja ein total geniales Motto. Aber ich frage mich, wie lange kann das funktionieren? Ich will jetzt hier überhaupt gar nicht den Teufel an die Wand malen und ich wünsche euch, dass ihr noch jahrzehntelang so weiter segeln könnt. Aber ich kenne das natürlich auch aus der eigenen Familie. Meine Großeltern, die noch leben, die schauen jetzt langsam, wie kann ich barrierefrei leben, und viele Dinge, selbst an Land im ganz normalen Leben, fallen immer schwerer. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn irgendjemand nicht mehr segeln kann? Oder ist das einfach was?
Also den Gedanken machen wir uns nicht. Aber wir haben natürlich gesundheitliche Einbrüche gehabt. Ich habe, als wir in Australien waren, das war etwa vor 15 Jahren, habe ich 2 Bandscheibenvorfälle gehabt. Damit ist ja nicht zu spaßen. Das war schmerzhaft. Ich konnte fast nicht mehr an Bord klettern und sagte zu Eddie, so kann ich nicht mehr weiter segeln, wir müssen handeln. Wir handelten. Jeden Morgen machten wir einen Morgenmarsch. Einen Morgenmarsch. Also ich Trippelschritte voran. Wenn es einen Saumstein gab, der vielleicht 5 Zentimeter hoch war, jaulte ich vor Schmerzen, wenn es rauf oder runter ging. Aber wir hielten durch und um 6 Uhr früh gingen wir los wegen der Hitze am Tage. In der Zeit war es noch relativ kühl. Und es wurde besser, so unmerklich, dass ich gar nicht irgendwann, nächste Saison konnten wir weiter segeln. Und seitdem, sobald wir an Land sind oder an Land gehen können, machen wir unsere Morgenmärsche. Und zwar von 6 bis 7, so schnell wir gehen können. Und anschließend mache ich meine Yoga-Übungen. Es sind jetzt keine Yoga-Übungen mehr. Ich stärke meine Muskeln und versuche flexibel zu bleiben, Dehnübungen und so etwas in einem gesunden Maße. Und Eddie macht mit einem Theraband, mit so einem breiten Gummiband, seine Übungen, um seine Muskeln zu behalten, aufzubauen. Ja. Und das hält uns fit.
Dann möchte ich jetzt mal übergehen zur Single Malt. Stellen wir uns vor, du erzählst einem 5-jährigen Kind, auf was für einem Boot ihr lebt.
Es ist ein Segelboot. Es hat 2 Masten. Es ist 39 Fuß lang. In Metern ausgedrückt 11,95 Meter. Es ist wie ein Haus eingerichtet. Innen ist alles. Es hat eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer. Wir nennen die Zimmer natürlich Kabinen. Eine Vorderkabine, ein WC haben wir und Stauraum und mehrere Segel, die wir setzen können, um voranzukommen. Unser Boot ist schon sehr klein, sehr eng. Es fehlt schon ein wenig mehr Platz. Mhm. Aber für lange Reisen ist das ideal eingerichtet.
Mhm. Und man merkt ja, wenn es dieses Boot seit 38 Jahren gibt, ihr kümmert euch da sehr gut drum.
Ja, das ist auch etwas, was ich bemerkenswert fand. Am Anfang, ich als Laie, keine Ahnung von einem Boot, sah ich, wie Eddie alles selber machte. Zum Beispiel das Schiff, den Rumpf, unteren Rumpf mit Wasser abschmirgelte und er wurde schmutzig und es war eine ungemütliche Arbeit, wie er die Farbe auftrug, wie er den Schiffsrumpf, den Teil, der über Wasser ist, polierte, Zentimeter für Zentimeter, einwachste und, also gut, eine kleine Fläche, 40 mal 40, einwachste und dann polierte. Und ich hatte die wichtige Aufgabe, zu schauen, wo er Ferien gemacht hatte. Also was nicht poliert war, da musste ich ihm sagen, da glänzt es noch nicht. Also hat er da weiter poliert. Er hat die geringste Arbeit gemacht und fand sich nicht zu schade, das zu machen. Alles, verstopftes WC, hat er repariert. Gut, ich war Handlanger. Autopilot, der Mechanismus musste ersetzt werden. Ich war Handlanger. Alles hat er gemacht. Er war sich zu nichts schade. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich auch polieren. Das kann ich doch auch. Ja, und dann habe ich so mit der Zeit die eine oder andere Aufgabe übernommen und mache sie sogar sehr gerne. Speziell das Polieren mache ich gerne. Da kann ich meinen Gedanken nachhängen. Schau mal, eben auf das wunderschöne Wasser, ins Wasser die Fische. Wenn wir in einer Marina sind, kommen immer wieder Leute vorbei, mit denen ich dann einen kleinen Schwatz halten kann. Es ist ganz toll. Das ist das, was ich liebe.
Schön. Und es ist halt auch einfach sehr, sehr viel zu tun. Also wer ein solches Segelleben führen möchte, muss damit klarkommen, sehr viel zu reparieren, sehr viel Wartung zu betreiben, immer wieder auf Ersatzteile warten. Das ist, also gefühlt fast, ist man fast mehr am Reparieren als am Segeln.
Ja, ja, das ist richtig ausgedrückt. Aber man ist so, also ich hatte gar kein Verlangen. Ich habe natürlich Freundinnen vermisst, mit denen ich mal reden konnte, Frauengespräche führen konnte. Das habe ich vermisst. Aber ich habe mich so als Bordfrau gefühlt. Ich war dort und dort war ich richtig. Und ich war froh, mitfühlen, mitleiden zu dürfen, mich mitfreuen zu dürfen und diese Erfolge, ein Ersatzteil richtig zu bekommen, richtig eingebaut zu haben und Eddie helfen zu können bei schwierigen Reparaturen. Vier Hände können ja mehr halten als nur zwei Hände. Und so ist das noch heute und so ist es geblieben. Es macht auch Spaß. Vor allen Dingen bin ich auch an Technik interessiert. Ich kann auch eine Motorkontrolle machen. Ist genug Wasser drin, Kühlwasser drin, ist genug Öl drin. Ich könnte Ölwechsel machen und Filterwechsel machen. Das finde ich einfach toll. Ich kriege zwar schmutzige Finger dabei, aber das finde ich interessant.
Jetzt hast du gerade gesagt, hast auch durchaus mal Freundinnen vermisst, um Frauengespräche zu führen. Und
ja.
Du hast ja wirklich ein Leben hinter dir gelassen und ein komplett neues Leben begonnen. Man sieht dir jetzt ja auch an oder hört es dir an, dass wie begeistert du von diesem Bordleben bist. Aber gleichzeitig hast du dafür ja auch einen Preis gezahlt. Nämlich.
Ja, ja. Also erstmal die Zufriedenheit, die ich dadurch gewonnen habe, da sind die Mühen vergessen. Aber wir haben so immer wieder auch Seglerinnen kennengelernt, Frauen auf Segelbooten. Und die eine oder andere fand ich so sehr nett und dachte, ach ja, das wäre doch eine Freundin, die zu mir passen würde. Aber wir gingen getrennte Wege. Die segelten ganz woanders hin als wir. Das tat mir sehr weh. Ja, wir haben dann noch, damals hat man ja nicht so einfach mit dem Telefon so Messages verschickt. Das fehlte mir. Wir haben versucht, Briefkontakte, E-Mail-Kontakte aufrechtzuerhalten. E-Mail gab es ja noch gar nicht. Ja, das tat weh. Aber es war halt das Leben. Ich habe neue Menschen kennengelernt, aber die Freundin habe ich sehr vermisst. Ich hatte oder habe eine Freundin, ist ja inzwischen verstorben, aber ich habe eine sehr liebe, gute Freundin und einige Freundinnen noch. Aber sie sind weit weg. So echte Frauengespräche kenne ich gar nicht mehr. Ach, und deswegen sage ich auch immer, ich bin eine schlechte Freundin, weil ich ja immer weit weg bin oder immer wieder wegfahre. Und eine Freundschaft lebt ja eigentlich vom Zusammensein, vom sich vertraut sein.
Darf ich dich fragen, ob du Dinge bereust in deinem Leben? Also ich will da jetzt nicht einen Finger an irgendeine Wunde legen, sondern ich frage mich das, weil du einen so ungewöhnlichen Lebensweg dann eingeschlagen hast, wo man erstmal ja nur denkt, boah, was hast du da alles gewonnen? Aber genau das, was du jetzt erzählst, den Preis, den man dann zahlt, was nicht immer auf den ersten Blick sichtbar wird, ist ja auch ein ganz wichtiger Teil deines Lebens, das dann, was du jetzt führst. Und ich frage mich einfach, gibt es da auch Dinge, die du bereust, wo du vielleicht sagst, puh.
Also lebensmäßig, natürlich habe ich nicht alles richtig gemacht und ich ärgere mich über Fehler, die ich gemacht habe. Aber richtig bereuen, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, ich hatte mal angefangen, Französisch zu lernen und habe das aufgehört. Das bereue ich. Das hätte ich mehr machen müssen. Also da bin ich über ein, zwei Seminare nicht hinausgekommen. Das ist so gut wie nichts.
Und das ist dir dann natürlich auf deinen Reisen dann auf die Füße gefallen, weil es viele Orte gab, wo man auf Französisch mit den Menschen hätte sprechen können. Und Beispiel in Marokko.
Ja.
Hast du es mal bereut, dass du erst so spät deinen Lebenstraum verfolgt hast zu segeln?
Nein, weil ich vorher, als ich allein war, so eine schöne Zeit, so eine volle Zeit hatte, voller schöner Taten und Hobbys. Ich war so begeistert dabei. Nein, das möchte ich nicht missen. Nein, ich bereuen. Vielleicht die Wahl meines ersten Mannes. Ja.
Da wollen wir jetzt aber auch nicht zu tief einsteigen.
Ja, gut, ist mir recht.
Ihr habt viele Orte besucht rund um die Welt und seid auch gerne auf historischen Spuren gewandelt. Also seid eigentlich auf den Spuren der frühen europäischen Seefahrer gewesen, die damals dann die Welt erkundet und erobert haben.
Richtig.
Und ihr habt gleichzeitig nicht nur diese historischen Orte besucht, sondern eben auch die Menschen, die dort schon viel, viel länger leben, in Wirklichkeit natürlich, kennengelernt und die indigenen Bevölkerungsgruppen in den verschiedensten Ecken der Welt ganz häufig auch wirklich tolle Erfahrungen gemacht, neue Kulturen kennengelernt, ganz viel Herzlichkeit erlebt. Gab natürlich auch mal Orte, an denen musste man erstmal irgendwie miteinander sich zurechtfinden. Aber eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, als ich dein Buch gelesen habe, wie toll es ist, diese Kulturen kennenzulernen und ja einzutauchen in ihr Leben, in ihre Wirklichkeit und ein Gast zu sein. Und dann immer wieder diese Europäer, die früher dahin gekommen sind und ja in Wirklichkeit Angst und Schrecken verbreitet haben, alles für sich beanspruchen wollten, diese Menschen unterdrückt, ermordet, versklavt haben.
Ja, das ist etwas, was einem ja fast wehtut. Da kamen ja hauptsächlich die Missionare kamen und erzählten den Eingeborenen, sie dürfen nicht nackt rumlaufen, haben den Frauen also so fürchterliche Kleider da empfohlen, die sie nun tragen mussten. Dabei ist Kleidung in unseren Breiten ja wichtig wegen der Temperaturen. Die sind bei uns so niedrig. Da müssen wir etwas anziehen, um uns zu schützen. Dort ist es so heiß, dass man wirklich am liebsten ohne alles herumläuft. Ja, irgendwie tun mir die Einheimischen leid, aber so war es. Das können wir nicht ändern. Damit müssen wir leben. Das Historische, dass wir diese Buchten und Orte besucht haben, das lag hauptsächlich an Eddie, der in seiner Jugend so viel über diese Seefahrer gelesen hatte und auch noch die Daten, die Buchten, die Orte kannte, aus der Erinnerung her, die er besuchen wollte. Und da bin ich mit.
Ja, ist ja auch faszinierend. Ja. Und gerade wenn man diesen Geschichten nachhängt und sich vorstellt, also ich sag mal, wenn man diese europäische Erzählung hört, dann ist es ja abenteuerlich. Mensch, diese ersten Entdecker fahren in eine unbekannte Welt und finden dort ja Paradiese vor. Und dass man der Wunsch hat.
Ja, ein Paradies. Das sieht so aus, weil es so heiß ist und zu jeder Jahreszeit etwas wächst. Aber paradiesisch ist es, weiß Gott nicht. Die haben keine gute Medizin, keine richtigen Ärzte. Die haben da Medizinmänner, wenn sie etwas haben. Aber ob die helfen können oder konnten, das weiß man auch nicht. Und das Problem besteht heute noch, dass auch die Schulen meinetwegen auf der Nachbarinsel ist. Und wo sollen die Kinder auf der Nachbarinsel wohnen? Hoffentlich haben sie Verwandte, bei denen sie wohnen können. Mhm. Die Ärzte sind meilenweit entfernt, vielleicht auf einer der nächsten Inseln, wenn jemand krank wird, kann keiner helfen. Dann müssen die vielleicht das Geld aufbringen, um zum Arzt fahren zu können. Und ehe sie beim Arzt sind, ist vielleicht das Schlimmste passiert. Sind die gestorben oder die Krankheit konnte nicht mehr geheilt werden. Es ist gar nicht so paradiesisch, wie es aussieht.
Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass gerade auch die Leute, die dort leben, wenn man ihnen sagt, ihr lebt hier im Paradies, sie genau diese Antwort geben und sagen, ja, das ist für Leute so, die mal schnell wieder nach Hause fliegen können und sich dann dort versorgen lassen können. Aber ist noch mal ein ganz eigenes Thema. Du bist jetzt ja schon seit 28 Jahren auf See unterwegs. Und ich frage mich, welche Veränderungen hast du in der Zeit festgestellt? Am Meer, an dem Segeln und der Segel-Community, an Orten, die ihr mehrfach gesehen habt, gibt es da so Sachen, wo du sagst, es ist nicht mehr so wie früher?
Ja, in der Segel-Community hat sich der Sinn gewaltig geändert. Früher, wenn man einen anderen Segler traf, ist egal, ob vor Anker, man hat sich besucht, hat Hallo gesagt, man hat sich zusammengesetzt. In einer Marina am Steg hat man sich gesehen, hat man sich gegrüßt, hat kurz miteinander gesprochen, von wo bist du, aus welchem Land bist du. Also man hat sich zumindest gegrüßt. Heute gehen die Leute stumm an uns vorbei. Wir grüßen dann. Und wenn sie am gleichen Steg sind, dann gehe ich hin. Wenn beim Festmachen helfe ich mit den Leinen. Das ist Ehrensache. Eine Hand zu viel ist besser als eine zu wenig. Und frag, woher kommt ihr? Wie war die Überfahrt? Ja, und dann nach 2-3 Tagen laden wir sie zu einem Apéro mindestens ein, dass man sich zusammensetzt und miteinander spricht. Dann sind viele überrascht über den Kontakt, dass wir sie einladen. Aber das ist für uns ein Bedürfnis, andere Menschen kennenzulernen und von deren Leben zu hören. Das ist doch immer interessant, was für ein Leben die hinter sich haben, was für Träume die vor sich haben. Das vermissen wir, das haben wir gemerkt. Auch, dass man sich gegenseitig hilft. Unter echten Seglern ist das noch so, aber bei den Jungen vermissen wir das. Ich will die Jungen jetzt nicht schlecht machen. Es sind sicher auch hilfsbereite Junge dabei. Aber wir machen die Erfahrung, dass die weniger grüßen. Vielleicht sind die auch zu schüchtern, um etwas zu sagen. Das weiß ich nicht. Aber so erlebe ich das.
Mhm. Jetzt bist du auf die Segel-Community eingegangen. Hat sich das Meer oder Orte, die ihr von früher kanntet und sie auch heute wieder besucht, stark verändert? Oder ist es eigentlich noch dasselbe, über die Meere zu segeln wie vor 28 Jahren?
Es hat sich gewaltig geändert, wie man segelt. Heute gibt es ja Hilfsmittel wie Starlink zum Beispiel. Heute muss jeder Starlink haben und jederzeit erreichbar sein, jederzeit seiner Familie sagen können, ich bin dort und dort und mir geht's gut. Das gab es damals nicht. Wir waren froh, überhaupt Amateurfunker zu sein. Und man konnte zweimal am Tag eine Funkverbindung herstellen. Wir haben es auf einmal am Tag begrenzt. Da haben wir nur Wettermeldungen empfangen können. Das war für uns genug. Die Familie wusste, wir waren auf dem Meer. Sie konnten von uns nichts erwarten. Sobald wir irgendwo Land erreicht hatten, haben wir ein Internetcafé aufgesucht. Damals gab es noch, wo wir dann ja ein E-Mail schrieben. Wir hatten dann eine E-Mail-Adresse uns zugelegt, aber kaum einer hatte E-Mail-Adressen. Das war vereinzelt, das war selten. Also haben wir Berichte geschrieben. Mhm. Alle 2-3 Monate haben wir so einen Bericht fertig gehabt. Wir haben beide dran geschrieben. Ich habe mehr so die gefühlvollen Sachen geschrieben mit A und O und diesen Ausrufern, die Eddie sehr verurteilt hat. Also das bringt doch nichts. Und Eddie hat die geschichtlichen Sachen mehr reingebracht. Mhm. Aber jeder hat dran geschrieben und ergänzt und verbessert und gemacht. Und mit der Zeit, schon am Anfang, hat sich herausgestellt, dass ich Skizzen dazu machte. Und dann haben wir versucht, auf jeder Seite auch eine Skizze anzubringen. Weil wir aber unsere Berichte noch per Papierpost verschickt haben und 2 A4-Seiten in einem Umschlag ein Porto brauchten, sonst musste man mehr Porto draufkleben, haben wir versucht, unsere Berichte so kurz zu halten. Und die haben wir, ich an meine Freundin in Deutschland und Eddie an seinen Freund in der Schweiz geschickt. Die haben vervielfältigt Umschläge geschrieben und verschickt.
Ach so. Ist das denn eine, also man merkt, es hat sich sehr gewandelt. Mittlerweile hat man Starlink und ist überall erreichbar. Alle wissen immer, wo man ist. Man kann per GPS, dann braucht keine Seekarten mehr und Positionsbestimmung. Man kann genau gucken, wo ist man gerade. Findest du das eine Errungenschaft oder nicht?
Nein, ich möchte ein klares Nein sagen. Natürlich ist es hilfreich, aber es macht leichtsinnig. Es macht viele Leute, die eigentlich Angst haben, zum Beispiel über den Atlantik zu segeln. Es vermittelt eine Sicherheit. Es vermittelt eine Sicherheit, jeden Tag mit der Verwandtschaft in Verbindung zu treten. Wenn aber zum Beispiel mal ein Gewitter ist und ein Blitzeinschlag, ist ja alles Elektrische und Elektronische kaputt. Wie dann weiter? Dann sind die, es kommt Gott sei Dank selten vor, aber diese Möglichkeit muss man in Betracht ziehen. Und dann sind die Leute aufgeschmissen, wenn sie nicht mal eine Papierseekarte haben und nicht mal wissen, wo sie sind. Also wie wollen sie dann navigieren?
Ja.
Und es gehen sehr viele besorgte Leute über den Atlantik, die sich zu wenig auskennen und diesen Situationen gar nicht gewachsen sind. Ich war ja auch unerfahren, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hatte einen erfahrenen Mann neben mir.
Ja, wir müssen jetzt leider langsam zum Schluss kommen, damit du deinen Zug nicht verpasst. Ich möchte dir zum Abschluss aber noch ein paar Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze vorschlagen. Und du kannst ganz kurz antworten, was dir dazu in den Sinn kommt.
Ebbe oder Flut?
Sonnenauf- oder Untergang?
Auf.
Risiko oder Sicherheit?
Sicherheit.
Ein Leben auf dem Segelboot, sozial isoliert oder nicht? Also ist man da sozial isoliert oder?
Ja, sozial isoliert, ja.
Täglich baden gehen oder nicht nass werden?
Für mich täglich baden gehen.
Aber es gibt ja viele Segler, die wollen lieber nie nass werden.
Ja, ja, der Eddie zum Beispiel. Wofür kauft er sich Schwerwetterzeug, um trocken zu bleiben?
Ich finde das ja, ich finde es ja krass, wenn man dann an so wunderschönen Orten ist und nie ins Meer springt oder nur unter den schlimmsten Umständen.
Das schöne Meer, ja.
Der größte Irrtum über die Rente ist,
dass man alt ist.
Mein größter Erfolg ist
mein Buch.
Den konnte ich erreichen, indem?
Wie ich das erreichen konnte, mit viel, viel Mühe und Ausdauer und Arbeit. Ich war manches Mal drauf und dran aufzugeben. Aber dann wusste ich, wenn ich jetzt aufgebe, bereue ich das den Rest meines Lebens. Mhm. Also musste ich durchhalten.
Mhm. Mein größtes Scheitern war?
Mein größtes Scheitern?
Mhm.
Ja, selbst ein Scheitern oder ein Fehler, den ich begangen habe, daraus habe ich gelernt. Also ist es ja kein Scheitern mehr.
Sehr schön. In 5 Jahren werde ich?
88. Und ich werde noch auf dem Boot leben.
Sehr gut. Schön.
Ja, ich werde 100 Jahre alt werden und darauf arbeite ich hin und ich deswegen die Morgenmärsche. Ich setze alles dran, bis zum letzten Tag meines Lebens gesund zu sein.
Sehr schön. Liebe Almut, ich drücke dir die Daumen, dass das mit den 100 ein Klacks wird und es noch viel, viel mehr Jahre werden und ihr noch ganz, ganz lange auf der Single Malt leben und die Weltmeere erkunden könnt. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, uns an deinem abenteuerlichen Leben hast teilhaben lassen und nur das Beste für dich und Edi.
Gern geschehen und auch ich danke, dass du mich interviewt hast.
Das war Almut Keck mit einer begeisternden Geschichte, die richtig Mut macht, dass es nie zu spät ist, seinen Lebensträumen nachzugehen. Und diesen Antrieb, den hat sie ja nicht verloren. Ich finde es total klasse, mit welcher Entschlossenheit sie davon erzählt, dass sie auf jeden Fall über 100 Jahre alt werden will und jeden Morgen einen strammen Marsch macht, um körperlich dazu in der Lage zu sein, bis dahin auch noch auf einem Boot zu leben. Dass sie darum überhaupt gar nicht über ein mögliches Ende ihrer Reise nachdenken mag, ist wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich. Zumindest bin ich mit meinen Fragen danach nicht wirklich weitergekommen. Falls ihr Lust habt, noch mehr von Almut zu hören, dann schaut vielleicht mal in ihr Buch rein. Zeit für zeitlose Turns. Nomaden der Meere. Und wenn ihr Lust hättet, gerne selber mal eine größere Segelreise anzutreten, aber vielleicht nicht die Möglichkeiten habt, das auf einem eigenen Schiff zu tun, dann hört doch mal in Folge 60 aus dem April 2024 rein. Die war mit Lukas Werner und Elis Martinelli. Und die beiden sind per Anhalter über den Ozean gefahren und von Singapur zurück nach Europa gesegelt. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich inspiriert. Und falls du Lust hast auf weitere Inputs zu den Helden der Meere, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Unter @helden_der_meere findest du den Instagram-Account zu diesem Podcast. Dort einige Bilder und Videos, die immer zu den Folgen passen. Und alle 14 Tage, nämlich an den Montagen, wo keine neue Folge rauskommt, erscheint dort ein Quiz, wo ihr schon mal erraten könnt, wer der nächste Gast ist und alle 14 Tage eben auch schöne Preise gewinnen könnt. Oftmals sind das zum Beispiel handsignierte Bücher von den Gästen der letzten Folgen oder ähnliches. Weitere Infos findest du natürlich auch auf www.helden-der-meere.com, der Homepage von diesem Podcast. Dort sind alle Folgen hinterlegt, die es von Helden der Meere gibt. Ihr könnt in die Videos vom Ocean Talk oder von Live-Veranstaltungen reinschalten, erfahrt, wann die nächsten Live-Veranstaltungen stattfinden und bekommt natürlich eine Übersicht aller Community-Events, die noch anstehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, nicht nur den Helden der Meere zuzuhören, sondern mit ihnen zusammen aufs Wasser zu gehen. Und ich bin auch mit dabei.
Außerdem gibt es dort auch einige Infos zum Buch Ein Leben für den Ozean, ein Buch, was aus diesem Podcast heraus entstanden ist und ebenfalls 10 Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Also falls du Lust hast, den Helden der Meere nicht nur in diesem Podcast, sondern auch drumherum zu folgen, sind das die besten Optionen, um dies zu tun. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.